BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne. Ich grüße ganz herzlich. Unser Gast kommt heute vom Bayerischen Bodensee in Lindau. Da baut die Familie von Martin Nüberlin seit 25 Generationen Obst an. Also der Mann kann uns wirklich was zu dem Thema erzählen. Guten Morgen, Martin. Schön, dass du den weiteren Weg zu uns ins Funkhaus gefunden hast.
Guten Morgen, Bettina. Ich freue mich, hier zu sein.
Du sagst ja, als Apfelbauer wird man geboren, gell?
Ja, also ich bin das zweite Kind von einer Familie, Bauernfamilie. 5 Kinder waren bei uns zu Hause. Und ich glaube, schon in dem Moment, als bei der Geburt sichtbar war, dass da ein bisschen was dranhängt, wie bei dem Mädchen hat es geheißen, das wird der Bauer, der macht es dann mal. Ja.
Hat man das damals noch so bestimmt, dass man gesagt hat, das ist der Bauer, der muss, ob er will oder nicht?
Ja, wir hatten einen Betrieb, der ist nicht sonderlich groß, aber hat die Familie über viele Generationen ernährt. Und dann ist es natürlich schon so, dass die Vorfahren schon drauf schauen, ja, geht es weiter oder sind sie der Letzte? Mhm. Ich habe das in meiner Jugend ein bisschen anders gesehen. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist ein Job wie viele andere. Aber wenn man das dann eine Zeit lang macht, über viele Jahrzehnte oder mehrere Jahrzehnte, dann wäre es für mich schon auch schlimm gewesen, wenn ich der Letzte gewesen wäre. Und so war es bei mir, bei meinen Eltern auch. Das war der Bub, das war der erste Bub, ich war auch der Einzige, also wird das der Bauer.
Mhm. Heute bei uns zu Gast in Habe die Ehre Martin Nüberlin, Obstbauer vom Bayerischen Bodensee. Und wenn ich das immer so betone, der Bayerische Bodensee, dann hat das schon einen Grund, Martin, gell? Gerade haben wir uns unterhalten, ja. Du hast gesagt, du erlebst es öfter, dass viele Bayern, auch Münchner, nicht wissen, dass Lindau bayerisch ist.
So ist es, ja. Also vor allem in früheren Zeiten war es so, in Berlin sowieso, die wussten überhaupt nicht, wo Lindau hingehört, ob das zu Österreich gehört oder Württemberg oder gar Bayern war, also fast ausgeschlossen. Und selbst wenn ich war nicht sehr oft in München, aber in München war und wo kommst du denn her? Ja, wo ist denn das? Und Vorarlberg? Oder? Es war wirklich die große Frage, dass Lindau zu Bayern gehört, ist jetzt durch die Autobahn A96, endet ja in Lindau, und steht ja in München überall angeschrieben, Autobahn A96 Lindau. Inzwischen ist es relativ bekannt, dass das Bayerische Bodensee in Lindau ist. Ja.
Und da sitzt ja auch der Bayerische
und
Löwe.
Der Bayerische Löwe ist für jeden sichtbar, der schönsten Stellen.
Absolut.
Mit Blick in die Schweiz, Schweizer Berge, Schnee dahinter, wunderbar. Im Wasser badet man, oben ist der Schnee zu sehen. Und es ist eindeutig, dass es zu Bayern gehört.
Und der einzige Leuchtturm, den Bayern zu bieten hat, natürlich
richtig,
nebendran.
Ja. Also alles in allem, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Gegend. Ich freue mich, dass ich dort leben und arbeiten darf. Mhm. Und für mich, ich kann mir kaum was anderes vorstellen, aus dieser schönen Welt für längere Zeit wegzugehen. Selbst kürzere Abreisen fällt mir inzwischen fast schwer. Mhm. Und ich fühle mich wirklich sehr wohl dort.
Es ist eine wunderschöne Region, eine gottbegnadete. Da werden wir vielleicht später noch ein bisschen ausführlicher dazu sprechen. Jetzt erst einmal ein bisschen verorten, eure familiäre, also eure Plantage, euer Obstanbau. Wo ist der? In welchem Stadtteil von Lindau?
Also Lindau-Rickenbach sind wir sesshaft. Das ist der östliche Stadtteil von Lindau. Unser Betrieb liegt etwa 1 Kilometer von der österreichischen Grenze, Vorarlberg, österreichische Grenze. Die nächste Stadt in Österreich wäre dann Bregenz. Mhm. Bregenz ist 6 Kilometer entfernt. Und zum See, ganz wichtige Entfernung, ist etwa, wir haben Grundstücke, die sind 150 Meter vom See entfernt, wo Birnen produziert werden. Und unsere Verkaufsstelle ist vielleicht auch 500 Meter weg vom See und herrlich zu erreichen, zu Fuß oder per Fahrrad. Und da ist es wirklich schön zu leben und zu arbeiten.
Die Verkaufsstelle ist wichtig, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Also du hast schon erzählt, du warst der Bub in deiner Familie, der Erste, der kam. Da hat man gesagt, das wird der Bauer, das wird der Obstbauer, der Apfelbauer. Ihr habt es natürlich nicht nur Äpfel.
Ja, also vielleicht zur Tradition. Uns gibt es tatsächlich schon sehr lang. Ich hatte mal einen Pfarrer in der Realschule, der hat mir irgendwann den Stammbaum vorbeigebracht. Damals war ich 15, 16 Jahre, hat mich gar nicht groß interessiert. Heute ist das etwas anders. Aber er hat den Stammbaum vorbeigebracht und da war wirklich genau aufgeführt, woher die Familie kommt und die Nachfolgeschaften und so weiter. Und der war aufgezeichnet bis 1520.
Wahnsinn.
Und dann gibt es ein sehr akkurates Gemälde von einem Maler Rauch aus Wangen. Der hat dann unseren Ortsteil aufgezeichnet 1620 mit dem Ortsteil Rickenbach. Und in Rickenbach waren damals schon 7 Gehöfte mit der Familie Nüberlin ansässig. Mhm. Und daher, die sind ja auch nicht von heute auf morgen aufgebaut worden, sagen wir 13. Jahrhundert, das ist sicher so, dass wir dort begonnen haben. Natürlich nicht in erster Linie mit Obstbau, sondern meine Vorfahren hatten einen breit gefächerten Betrieb, Milchwirtschaft, also
Wir haben im Prinzip alles gehabt,
waren Selbstversorger. Wir hatten Kühe, wir hatten Schweine, wir hatten ein Pferd, wir hatten Hühner natürlich und Hausgarten, Äpfel, Birnen, Erdbeer, Kirschen, Johannisbeer, Himbeer. Selbstversorgerfamilie natürlich. Und das ging bis 1972. Und dann sind bei uns die Tiere weggekommen. Mhm. Wir haben festgestellt, dass das Klima sehr viel hergibt, ja, bezüglich Anbau von Obst. Und dann haben meine Eltern eigentlich gesagt, Milchwirtschaft sind wir viel zu klein. Da bräuchten wir, was weiß ich, 50, 60 Hektar. Das hatten wir nicht. Wir hatten etwa 10 Hektar. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das intensivieren. Und Zukunftschance haben wir nur, wenn wir uns spezialisieren. Und das ist bei uns der Obstbau geworden. Ja.
1972 circa. Ja. Also doch schon auch wieder eine lange Zeit jetzt.
Ja, ist eine lange Zeit, die ich bereits überblicken kann.
Ja.
Ich bin 53 geboren. Und dann war natürlich klar, ich sollte Bauer werden. Dann war aber die Landwirtschaftssituation auch nicht, die wirtschaftliche nicht sehr einfach. Ich weiß noch sehr gut, wir saßen vor dem Fernseher und dann kam ein sogenannter Mansholt-Plan. Das war ein holländischer Agrarminister, der hat gesagt, in Europa haben Betriebe nur Zukunft, die über 60 Hektar sind. Mhm. Wir saßen begossen vor dem Fernseher und haben gesagt, dann gibt es uns sowieso nicht mehr. Und in der Zeit war einfach die Weichenstellung für meine Zukunft auch. Und ich war geplant Schule und dann Lehre und dann Landwirtschaft, Betrieb. Und dann, muss ich auch, Glückszufall, kam ein Lehrer von mir nach Hause und hat zu meinen Eltern gesagt, schickst den Kerle in eine Schule. Und dann bin ich wenigstens in die Realschule gegangen, weil es war wirklich nicht sicher, wie die Zukunft aussehen soll für die nächste Generation. Ich habe dann Realschule gemacht, war ich dann fertig, wusste immer noch nicht, wie die Zukunft mit Betrieb aussieht, weil es wurde auch die Autobahn München-Lindau geplant, die hat unsere Felder durchgeschnitten. Damit war die Bewirtschaftung auch schwierig. Es kam dann aber die Flurbereinigung und wir haben uns in der Zeit eigentlich entschieden, wir haben Chance mit Obstbau. Und haben unsere zerschnittenen Felder nicht verkauft. Und wie Kollegen, die haben den Betrieb dann, viele Kollegen haben den Betrieb aufgegeben, haben irgendwo anders investiert und sind arbeiten gegangen. Bei uns hat es geheißen, der macht jetzt die Ausbildung als Landwirt. Mhm. Ich habe Landbau, Agrarwirtschaft studiert und habe die Ausbildung dann abgeschlossen. Und dann hatten wir die Grundstücke in tollen Obstbaulagen.
Mhm. Tolle Obstbaulage. Also das heißt, die Flurbereinigung hat vielleicht nicht überall.
Ja.
Also es ist ja immer noch umstritten, ob alles gut gelaufen ist damals.
Ja.
Aber für manche Betriebe war es eben gut, für euren zum Beispiel.
Ja, die Flurbereinigung war einfach notwendig. Es nützt ja nichts, wenn Sie ein Feld haben von 300 Meter Länge oder nur 150 Meter in der Mitte durchschnitten. Und links und rechts haben Sie einen kleinen Teil, ist uninteressant zur Bewirtschaftung. Und die Flurbereinigung ist dann die Institution, wo die Felder zusammennimmt, bewertet. Und dann heißt es, willst du verkaufen, willst du aufgeben? Damit wird die Fläche für die Trasse der Autobahn gekauft und frei. Und die weitermachen wollten, das waren damals sehr wenige, also in unserem kleinen Ortsteil waren 8 Betriebe und 2 davon haben weitergemacht. Und wir hatten dann die Chance, wirklich absolut gute Obstbaulagen in den Hängen, Bodensee zugeneigt, Sonnen zugeneigt zu kriegen. Und das ist sehr wichtig, weil das sind sogenannte frostsichere Lagen.
Ja, natürlich.
Und das wird immer interessant. Wir müssen Äpfel haben, wenn es in Europa wenig gibt. Und das ist eben gegeben durch das Klima, wo der Bodensee ausstrahlt. Und dann haben wir die sogenannten schlechten Jahre, waren eigentlich immer unsere eher besten Jahre.
Mhm.
Weil wir dann vielleicht auch einen kleinen Ertragsverlust in der Menge hatten. Aber der Preis, der Faktor Preis war in der Regel sehr hoch. Und wir konnten also ganz gut über diese schwierigere Jahre überleben. Ja.
Also dann war jedenfalls damals klar, also der Bub kann eben doch die Familientradition fortführen.
Ja, das ist dann so entschieden worden. Ich wollte es eigentlich auch. Ich war als Kind, war es bei uns natürlich so, wir waren 5 Kinder und wir mussten eigentlich alle schon früh mithelfen, mitarbeiten.
Klar.
Die Familie mithelfen zu ernähren, das war nicht ganz so einfach. Und mir hat es eigentlich Spaß gemacht. Ja, ich habe früh Traktor fahren dürfen. Ja, obwohl ich Kupplungspedal nicht erreicht habe.
Übers Traktor fahren fängt man sie immer ein, stimmt's?
Da ist was dran, ich gebe das zu. Und dann wurde ich natürlich gelobt, wie gut das der kleine Stöpsel schon macht. Und dann war das natürlich, durch das Lob war das natürlich, das will man immer, Lob müssen wir den Kindern geben. Und dann war das natürlich immer wieder der Auffänger, was der schon alles kann. Später noch, da war ich 13 Jahre, ich habe ihn den Stall allein bewältigen können, also melken und den Stall fertig machen. Auch wieder großes Lob meiner Eltern. Aber das führte natürlich, der kann das ja, also lassen wir doch machen. Und es gab dann auch die negative Seite, also Fußball zu spielen, im Fußballclub zu gehen oder in Skiclub zu gehen.
Hast du keine Zeit
das
gehabt.
Waren Dinge, die waren ja nicht möglich in unserer Familie.
Ja. Ja, klar. Also wahrscheinlich beides schafft man einfach nicht. Würdest du trotzdem sagen, es war aber ja eine glückliche Kindheit, so wie ihr aufgewachsen seid? Auch wenn vielleicht ihr ein bisschen mehr helfen musstet als andere.
Ja, es war manchmal schon auch schwer. Ja. Wir hatten, ich weiß noch gut, wir hatten Klassenspiele. Das waren wenigstens die Dinge, da musste ich nicht im Verein sein, sondern die vierte Klasse hat gegen die fünfte gespielt und so weiter. Und da musste ich mich eigentlich fast immer davonschleichen. Meine Eltern haben gesagt, wir haben aber jetzt so und so viel Heu am Boden liegen und du kannst das und das, solltest das und das machen. Und da musste ich mich wirklich davonschleichen, um da dabei zu sein. Und als Kind hat man halt auch so Lieblingstätigkeiten, das war bei mir Skifahren eigentlich, Fußball spielen, natürlich auch Schwimmen im Bodensee. Und auch zum Schwimmen durften wir schon gehen ins Stammbad Eichwald damals, wunderschönes Bad, ganz in der Nähe. Aber es hieß, um 4 Uhr bist du spätestens daheim, weil da müssen wir noch Kartoffeln raustun oder müssen Erdbeer pflücken oder Heu machen und dergleichen. Und verglichen mit meinen anderen Schulfreunden war das natürlich schon ein Abstrich, der nicht immer so zu meinem Gefallen war.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber jetzt aus der heutigen Perspektive betrachtet, wo man ja älter ist und weiser und auch ein bisschen sieht, was sich verändert, vieles auch nicht zum Guten. Man verklärt es natürlich vielleicht auch mit etwas Abstand. War es doch trotzdem schön.
Also ich glaube schon, wenn ich Revue passiere, ich bin jetzt 70 Jahre und da kann ich das mal, dann war das für mich, glaube ich, genau das Richtige. Ja. Also ich hatte schon Jugendträume. Nach dem Studium wollte ich mal nach Brasilien gehen und da in Betriebe mitarbeiten oder mich da einbringen, neues Land und was anderes sehen. Das war nicht möglich. Mein Vater wurde zu Studienende sehr krank und ich bin eigentlich ins kalte Wasser geschmissen worden. Das war nicht so mein Traum und die Zielvorstellung damals. Aber okay, ich habe das irgendwie gemeistert, auch mit Hilfe von einigen Kollegen, Freunden, Verwandten, die mir da sehr unter die Arme geholfen haben. Und letztendlich, wenn ich jetzt zurückschaue, bin ich mit meinem beruflichen Leben eigentlich sehr einverstanden.
Schau, wer kann das schon sagen? Das kann nicht jeder sagen. Also von daher,
da
vielleicht
bin
doch
ich
alles
froh
richtig
drüber,
macht.
Ja? Also ich genieße heute mehr, auch wirklich in dieser Gegend sein zu dürfen. Ja, also wenn ich auf unsere Felder fahre und schon in der Zufahrt sehe die Bregenzer Bucht, die Schweizer Berge, Blick über den Bodensee und erst dann kommt die Arbeit in der Obstplantage, die manchmal auch sehr mühsam ist und auch lang. Ja, wir haben da sehr viel Handarbeit, da kommen wir nachher noch sicher drauf. Dann sieht man das nicht mehr, aber allein schon bei der Zufahrt, da geht jedes Mal ein Blick übers Land und dann ist es unvergleichbar schön. Ja.
Dann warst du der Chef? Hast du übernommen? Wann war das circa?
Ich habe 1985 Betrieb übernommen.
Und hast du dann das im Prinzip so belassen und weitergeführt oder hast du gesagt, naja, jetzt bin ich dran und ich mache auch wieder ein bisschen was anders? Wie war das bei euch bei der Übergabe?
Ja, bei der Übergabe waren bereits schon Weichen gestellt. Also 77 war ich mit dem Studium fertig, war dann sofort zu Hause und da konnte ich schon meine Richtung irgendwo einschlagen. Und dann war einfach eigentlich schon traditionell war für uns, und das ist heute besonders lebenswichtig, die Nähe zu Österreich. Und in Österreich, Vorarlberg, gibt es nicht viele Obstbauern, ganz wenige sogar. Und klimatisch bedingt, auch von der Tradition her. Und wir hatten immer schon relativ viele gute Kundschaft aus Österreich und auch aus der Schweiz. Und das ist fürs Überleben heutzutage sehr notwendig. Das waren die ersten Richtungen, wo da gestellt worden sind, durch meine Eltern schon, sogar Großeltern. Und die kamen dann Erdbeeren, gab es bei uns wirklich tolle Qualitäten und tolle Mengen und interessante Preise auch für die österreichische Kundschaft. Und damals waren die Grenzen ja noch zu. Und pro Person durften die zum Beispiel über die deutsch-österreichische Grenze höchstens 20 Kilo pro Person Äpfel mitnehmen.
Ach, tatsächlich?
Ja, und früher war es ja so, Äpfel haben wir im Herbst eingekauft, hat im Winter eingelagert. Die wollten einen Zentner oder zwei mitnehmen, das war nicht möglich. Oder sie mussten ein Auto mit 4 Leute belegen, dann hatten sie 80 Kilo.
Okay.
Und es gab schon Veränderungen seit dieser Zeit. Aber tatsächlich, die Anker für die Kundschaft wurden bereits vor vielen, vielen Jahren gelegt. Und das ist heute überlebensnotwendig für uns.
Da profitiert ihr heute noch davon. Ja, ja klar. Also ich weiß es ja, es war bei meinen Eltern so, wenn die Obst vom Bodensee gekauft haben, die haben immer Obst vom Bodensee gekauft, also wir sind auch damit groß geworden. Da war es allerdings tatsächlich so, da kam immer einer mit dem Lastwagen, so einem kleinen Lastwagen. Ja. Der kam dann in den Ort, der hat halt auch seine Orte abgeklappert oder seine Kunden, wo er gewusst hat, da hat er verkauft, da hat er verkauft. Ja. Und er kam immer und hat Bestellung aufgenommen. Der hat gesagt, wir kommen wieder in 2 Wochen, 3 Wochen, was wollt's denn ihr? Und dann hat er ganz gezielt gesagt, die Familie will, keine Ahnung, 20 Kilo Äpfel und 10 Kartoffeln, was sie halt gehabt haben. Und nach 2 Wochen kamen die und haben ausgeliefert. Das war so in den 60er Jahren.
Ja. Zu dieser Zeit war das so. Mhm. Mehrerlei Gründe. Erstens waren die Wohnungen im Prinzip größer. Die Häuser hatten noch Keller, die nicht mit der Heizung zu warm waren und das nicht der Hobbyraum ist wie heute oder Lagerraum für Hobbygeräte, sondern da gab es einen Keller, wo das Obst wirklich gut gehalten hat. Dann haben die Leute sich einfach früher, das war traditionell so, sich im Herbst eingedeckt für den Winter. Und heute kriegen sie das ganze Jahr frische Ware, egal in welcher Ecke in Europa fast, aus dem Supermarkt. Und man hat auch nicht mehr den Platz in den Wohnungen, man hat die Keller nicht mehr und die Bevorratungsmöglichkeiten, die günstig sind, offener Keller, offener Boden, Feuchtigkeit im Haus. Und heute ist es fast nicht mehr möglich, also so direkt die Leute zu beliefern mit größeren Mengen. Mhm. Ja.
Wenn wir schon über das Thema gerade Bevorratung sprechen und man kann jederzeit alles kaufen, wenn ein Kunde einen Apfel im Oktober holt oder wenn einer einen im Februar holt, der will immer dasselbe. Der soll schön ausschauen und nicht schrumpelig sein. Wie macht sie denn das?
Ja, das ist wohl so. Wir sind die Menge wird produziert und das Publikum wird immer heikler, sagen wir. Ja. Also ein kleiner Macken und den gibt es halt sehr schnell durch einen kleinen Hagelschlag. Es gibt größere Hagelschläge, da ist alles kaputt, ganz klar. Aber selbst kleinere Hagelschläge wird bei den Sortiermaschinen, die bei den Großhändlern oder Genossenschaft vorhanden sind und wo jeder Apfel drüber läuft, wird sofort aussortiert. Den könnte man nur wunderbar essen, der schmeckt genauso. Hat eine kleine Macke, der geht nicht kaputt wegen dem, aber der geht bereits ins Mostobst und damit für uns natürlich ein totaler Minderwert. Ja.
Aber es gibt doch jetzt so eine kleine Gegenbewegung, auch schon seit vielen Jahren, dass es gibt auch zum Beispiel einen Supermarkt, die so dieses krumme Gemüse extra verkaufen. Das wäre doch eigentlich sicher im Obstbau auch möglich, dass man sagt, also die haben jetzt vielleicht, wie du sagst, ein bisschen einen Macken, aber dafür sind sie ein bisschen günstiger, aber wir verkaufen es.
Richtig, bei uns in der Apfelproduktion, Birnenproduktion nennt man das die sogenannten Wetteräpfel, ja. Also die mal so eine Nase dran haben oder eine kleine Berostung, der schmeckt genauso, ist genauso haltbar. Wunderbar, ich finde das auch sehr sinnvoll, wenn man solche Ware auch nicht gleich alles zu Saft oder gar wegschmeißt, zu Saft macht in der Regel. Aber in der Folge, wir Bauern sehen es gar nicht so gern, weil wir kriegen dafür im Prinzip kein Geld. Ja.
Ah,
also das ist eine Marketinggeschichte der großen Ketten. Mhm. Wetteräpfel, die kosten dann 1 Euro oder weniger und der Produzent kriegt nicht mal 20 Cent. Und dafür können wir nicht produzieren. Also das macht unseren Markt kaputt, ist wirklich sehr kritisch zu sehen, macht unseren Markt kaputt. Und wir können mit solchen Aktionen, nicht mal mit solchen Aktionen, die vielleicht gut gemeint auch noch sind, aber im Wesentlichen Werbeaktion der Ketten, können wir unseren Betrieb nicht aufrechterhalten.
Und im Hofladen bei euch?
Im Hofladen, unsere Käuferschicht ist eine etwas andere. Mhm. Ich sehe auch noch gewisse Kundentreue, also wir legen großen Wert, dass unsere Leute, also ich oder meine Kinder, Leute vom Betrieb, die die Ware bearbeiten, sich sehr häufig auch im Verkauf da sind. Und da gibt es ein gewisses Vertrauensverhältnis auch. Und wenn wir dann mal Hagelware haben, das kann vorkommen, dann sind die etwas günstiger. Und aber haben einen Preis, wo dem Verbraucher gerecht wird.
Und euch auch noch natürlich. Ja. Das muss ja auch so sein.
Da ist tatsächlich niemand beschissen, da ist man gut bedient. Und uns tut es dann in solchen Jahren sehr, sehr gut, wenn wir dann noch einen kostendeckenden Preis dafür kriegen. Ja.
Aber jetzt haben wir das Geschrumpel noch nicht gelöst. Wie lagert ihr?
Wir lagern, also es gibt ja Sorten, die sind sehr frühreif. Es gibt dann bereits Sommersorten. Die werden Ende August, Mitte, Ende August geerntet. Die sollen möglichst schnell gegessen werden. Dann geht es weiter mit den Sorten Elster Gala Ende August, Anfang September. Dieses Jahr etwas später. Etwas später heißt normal, so wie es im früheren Jahr zu meiner Jugend üblich war. Dieses Jahr ist wieder ein Extremjahr ins Normale hin. Ja, heißt jetzt auch Extremjahr, aber es ist eigentlich normal. Die ernten wir so am 1. September rum. Und diese Ware wird dann sofort angeboten natürlich, kann gekauft und verzehrt werden. Aber diese Ware kommt auch, wenn wir ernten, am gleichen Tag noch in Kühlhäuser. Da werden die sofort runtergekühlt auf 2 Grad plus. Mhm. Ja. Bei Birnen wäre es sogar 0,5 Grad minus, aber Äpfel 2-3 Grad plus. Dann werden die luftdicht versperrt und die Äpfel veratmen. Bei Pflanzen heißt man das assimilieren, den Sauerstoff weg. Und dann sind die in ganz geringer Sauerstoffkonzentration und das CO2, wo produziert wird, wird rausgefiltert über Aktivkohlefilter. Und dann haben die optimale Lagerbedingungen. Wir können solche Ware, manche Sorten bis zum Jahr, das wollen wir gar nicht, aber manche Sorten könnte man übers Jahr sogar lagern, ohne nennenswerten Verlust an Aroma, Aussehen, Gewicht und dergleichen. Ja.
Das ist unsere Gästesendung Habe die Ehre heute mit Martin Nüberlin vom Bayerischen Bodenseeufer im Ortsteil Rickendorf von Lindau. Da baut er und seine Familie seit 25 Generationen Obst an. Wir haben schon ein bisschen was gehört über Probleme im Obstanbau. Werden wir auch später noch vertiefen. Ich würde gerne von dir hören, lieber Martin, wie so ein Obstbauernjahr in groben Zügen abläuft. Also wann fängt die Arbeit im Frühling draußen an und womit?
Ja. Also fürs Obstjahr ist nicht das Frühjahr schon entscheidende, sondern ganz wichtig schon der Winterschnitt. Also bereits, wenn die letzten Äpfel geerntet sind, dann hat man noch ein bisschen im Herbst, das ist dann Ende Oktober, Anfang November, dann hat man noch ein bisschen Aufräumarbeiten, Maschinenpflegen, einiges, was dringend liegen geblieben ist, zu machen, das zu erledigen. Aber dann geht es bereits schon mit dem Baumschnitt los. Also noch im alten Jahr gehen wir an unsere Bäume. Jeder Baum wird jedes Jahr, jeden Winter geschnitten. Der eine mehr, der andere weniger. Aber wenn wir das nicht machen, dann vergreist der Baum sehr schnell. Und wir haben bereits im 10. Jahr alte Bäume. Und so, wenn wir die gut fachmännisch schneiden, dann haben wir über 20 Jahre oder auch etwas länger, haben wir junge Bäume. Und die jungen Bäume, die sogenannten jungen Bäume, auch wenn sie 20 Jahre alt sind, bringen einfach gute Qualitäten. Das heißt, die Sonne und das Licht ist ganz wichtig. Zu jedem Apfel sollte der Sonnenstrahl durchdringen. Wir haben ja heute sehr kleine Bäume, nicht Bäume, wo 4 Meter ausladen, sondern wir haben Bäume, die sind 1 Meter dick in der Regel. Und damit können die Sonnenstrahlen bis ins Innere reichen, von der linken und von der rechten Seite oder Nord- und Südseite. Und dann haben wir die Qualitäten, die wir brauchen. Ja. Wir wissen, wir haben in der Regel ein Überangebot an Obst in Europa. Und damit haben nur wirklich verdammt gute Ware haben Chancen am Markt. Ja. Ja. Und da starten wir bereits. Ganz wichtig, der Winterschnitt ist sehr entscheidend für die Qualität im nächsten Herbst. Dann ganz schön und ganz, ganz wichtig, und wir lieben das eigentlich die Jahreszeit schlechthin, wenn dann alles ausbricht, von Gräser über Blüten, über Löwenzahn, und die Obstblüte ist wirklich ein Erlebnis.
Das ist ein bisschen unterschiedlich, gell? Je nach Klima.
Ja, je nach Klima, früher oder später. Die letzten Jahre,
2-3 Wochen hin oder her, ja.
Die letzten Jahre waren immer früher. Dieses Jahr war es im normalen Bereich. Also eigentlich normaler Bereich hieß früher um den 1. Mai. Hatten wir dieses Jahr wieder. Die letzten Jahre war Mitte April bereits Blüte. Da pippern wir dann auch manchmal, weil da hat es häufig auch noch 1, 2, 3, 4 kalte Nächte. Und kalte Nacht heißt für uns -3, -4, -5 Grad. Dann ist die Obstblüte sehr, sehr gefährdet. Und da kommt wieder unsere Situation am Bodensee sehr stark zum Tragen, weil der Bodensee hat dann Mitte April, Anfang Mai schon eine gewisse Wärme in sich. Er hat dann vielleicht 12 Grad, 10, 12 Grad. Und diese Wärme breitet sich bereits im Nahbereich des Bodensees aus.
Mit unserem Gast Martin Nüberlin sprechen wir über das Obstjahr am Bodensee und wie schön es ist, wenn im Frühling dann alles ausbricht, dass es aber durchaus schwierig ist, wenn ja, diese Obstblüte zu früh beginnt, weil dann einfach noch kalte Nächte kommen können. Und das ist ja der Horror für jeden Obstbauern. Da kann man dann nichts tun, oder? Da steht man dann mit tränenden Augen davor und schaut sich das an.
Ja, man kann schon was tun. Also unsere Kollegen in Südtirol, da wäre das ja im Prinzip jedes Jahr, die haben sehr frühe Blüten. Mhm. Und dann ist in der Regel da unten auch mindestens eine Woche oder zumindest ein paar Tage kalt. Und dann wäre die Ernte bereits zur Blüte kaputt. Und davon gab es ein Landesprogramm, unterstützt durch die EU vor vielen Jahren. Und in sämtlichen Obstanlagen, fast sämtlichen Obstanlagen, sind Wasserleitungen installiert und die kriegen das Wasser, wo dann gestreut wird. Wunderschöner Anblick. Über die Blüte wird Wasser, sehr viel Wasser gestreut. Und die Blüte ist dann im Eisnebel drin und übersteht minus 5, 6 Grad. Und das bei uns in Nordbayern gibt es das auch hin und wieder. Da gibt es die Situation, die haben den Bodensee eben nicht, den Wärmespeicher nicht. Da gibt es die Situation dann auch, dass die Wasserrückhaltebecken haben und dann beeisen können. Mhm. Bei uns am Bodensee ist das ganz, ganz vielleicht nur 1-2%, wo das gemacht werden kann. Wir selber hoffen auf die Natur, dass wir das überstehen.
Das kann man als Mensch immer so gar nicht verstehen. Also wenn mir das erste Mal gesagt hat, man legt Eis auf die Blüte, habe ich gedacht, wieso, warum? Man hat es mir dann erklärt.
Ja, es ist relativ einfach. Die Blüte ist sehr gefährdet, hält aber 1-2 Grad minus aus. Und wenn wir rechtzeitig das Wasser drüber sprühen, dann vereist die Blüte. Und im Inneren des Eiskegels, wo die Blüte wirklich drinsteckt, dieser Stempel ist dann umhüllt von Eis. Und da übertritt diese 0 bis 2, minus 2 Grad Kälte eben nicht. Und dann übersteht der Stempel das und die Blüte ist damit gerettet. Also viel Wasser drauf. Und dann kann man, da gibt es natürlich auch Obergrenzen, wenn das mal minus 8 oder 10 Grad hat, nützt gar nichts mehr was, aber das hat es in der Regel nicht. Aber bis zu minus 5, 6, 7 Grad kann man die Ernte über Beeisung retten.
Also kann man so sagen, Ende April bis nach den Eisheiligen, das ist so die kritische Phase, wo ihr sagt, da schlafen wir vielleicht auch gar nicht so gut das ein oder andere Mal, gell?
Ja, ist richtig, das ist eine sehr schöne Phase, aber ist auch sehr kritisch. Und auch noch eine Methode gibt es also bei Kirschenanlagen, die ja meistens räumlich nicht so groß ist. Da gibt es dann Kollegen, die haben so Heizkessel, da sind dann, wird Wärme produziert und Nebel produziert und dann kann man auch nochmal 2, 3, 4 Grad abfedern. Mhm. Ist aber sehr kostenaufwendig und sowas geht manchmal über mehrere Tage und dann ist es fast nicht zu schaffen, das zu machen. Mhm. Wir jetzt in unserer Situation ziemlich nah am See, wir erlauben uns das nicht zu machen und hoffen auf die Natur.
Mhm. Wie war es heuer?
Heuer war es anfangs, wie schon lange nicht mehr. Ja. Es hat ewig war Sauwetter, war kalt, ist einfach nicht Frühjahr geworden, hat jeder so empfunden, der eigentlich gerne draußen in der Natur ist. Und auch die Bäume mussten lang zurückhalten. Und es gab dann schon mal kalte Situationen. Es gab auch Frostschäden, gab schon dieses Jahr. Vor allem in Senken, wo dann länger Kälte ist. Und das sieht man auch heutzutage, also jetzt, wo die Früchte bereits herwachsen, sieht man Schäden. Aber es wird eine wahrscheinlich nicht übergroße Ernte geben, so ist die Aussicht momentan, aber es wird Äpfel und Birnen und Früchte geben. Ja. Momentan sind wir ja in der Erdbeerernte, volle Kanne Erdbeerernte. Die hat sich auch sehr, sehr lange herausgezögert, weil es ewig, nicht warm wurde. Und im Moment, die letzten 14 Tage, haben wir Erdbeer in einer Menge. Alles sehr, sehr aufeinander. In wenigen Tagen muss das abgeerntet werden. Ist kaum zu schaffen, das zu beernten. Die Leute zu haben, die das, die Arbeit verrichten. Und auch im Verkauf ist so eine kurze Verkaufsphase sehr schwierig. Ja.
Also auf jeden Fall. Und dann kommt natürlich dazu, dass wir jetzt einen Mindestlohn haben. Ja. Das ist für die Menschen, die arbeiten, natürlich wichtig. Ja. Für den, der zahlen muss, unter Umständen auch nicht. Das darf man ja ganz ehrlich so offen ansprechen.
Ja, vielleicht nur zwei Sätze zum Mindestlohn. Also wir haben da sehr, sehr fleißige Leute. Bei uns auf dem Betrieb sind, bis letztes Jahr waren es immer Polen. Der Älteste kam jetzt 32 Jahre zu uns auf dem Betrieb.
So lange.
Das heißt eigentlich, wir hatten da schon ein gutes Verhältnis zueinander. Waren auch, ich glaube, für das deutsch-polnische Verhältnis haben wir in früheren Jahren sehr viel beigetragen am Verständnis. Wir waren bei denen auf Hochzeiten, auf Trauerfeiern und so weiter und sind uns sehr nahe gekommen. Und inzwischen entwickelt sich in Polen natürlich auch die Wirtschaft. Natürlich sind die lieber zu Hause, wie dass sie zu uns kommen. Wir haben inzwischen auch ein paar Rumänen, die das noch nötiger haben, zu uns zu kommen. Und wir können das abwickeln so einigermaßen. Und den Mindestlohn sollen die gerne kriegen, ist keine Frage. Ja. Und nur jetzt geht es dann Richtung 14 Euro. Da wissen viele meiner Kollegen nicht mehr, wie sie das tragen sollen. Tatsächlich ist auch bereits heute sehr gut zu sehen, es gibt kaum mehr Erdbeeranbauer. Es gibt nur ein paar wenige große, die sich spezialisiert haben, die das auch schaffen mit den Leuten. Und, aber diese Löhne von 12 und 14 Euro zu bezahlen, das ist eine gewaltige Herausforderung. Mein Großhändler hatte früher vielleicht 20 Anlieferer in der Erdbeersaison, die Erdbeer produziert haben, neben Äpfel und anderen Früchten. Heute hat er exakt noch einen großen Anlieferer. Und das wird weiter zurückgehen.
Das ist natürlich auch ein bisschen ungut, auch für uns Verbraucher, ehrlich gesagt.
Das wird weiter zurückgehen. Wir zahlen die Löhne gern, die Leute sollen das haben. Das ist wirklich eine knackig schwere Arbeit. Aller Respekt, was die da leisten. Aber das muss eben auch auf der anderen Seite von uns erwirtschaftet werden. Und man jubelt über den erhöhten Mindestlohn. Aber man jubelt natürlich nicht, wenn die Ware dann am Markt mehr Geld bringen muss.
Muss sie. Aber da muss man da geht es doch jetzt wirklich wieder um Aufklärung. Aufklärung.
Ja.
Einfach zu sagen, Leute, also wir haben zum Beispiel letzte Woche einen interessanten Bericht hier gehabt auf BR Heimat, da ging es um die Frage, warum die halbe Bier, nicht nur in der Münchner Innenstadt, jetzt 6 Euro kostet. Mhm. Und da hat der Verband natürlich, Hotel-Gaststättenverband, auch die Wirte, die haben das sehr klar gemacht. Die haben gesagt, schaut's her, wir müssen jetzt mehr zahlen, wir haben mehr Personalkosten. Die, die überhaupt noch in der Branche arbeiten wollen, die muss man entsprechend bezahlen. Ist ja auch richtig so. Logischerweise müssen wir auch einen Teil davon an euch als Kunden weitergeben. So. Und dann denke ich mir, diese Art von Kommunikation müsst ihr ja auch betreiben, dass ihr einfach sagt, wir müssen mehr verlangen, weil wir auch mehr zahlen müssen.
Wir tun es da wirklich schwer. Ja. Wir haben auf der einen Seite höhere Lohnkosten, dann ein gewaltiges Angebot in Europa. Wir konkurrieren mit Lieferanten aus Türkei, Spanien, Marokko, Tunesien und so weiter. Die haben ein Viertel unseres Mindestlohnes zu zahlen. Und der LKW ist über Nacht fast aus alle Gegenden hier. Und ganz schwierig, das zu überstehen. Und da wäre natürlich eine weitere Forderung, wäre endlich mal Kennzeichnungspflicht einzuführen.
Absolut.
Ja? Ja. Also wir verstehen nicht, und ich glaube auch Verbraucher sollte das verstehen können, woher die Ware kommt.
Richtig.
Und es ist legitim, zum Beispiel Apfelsaft, wenn die Rohware aus China, aus Tunesien, aus dem Iran, sonst woher kommt, dann steht abgefüllt am Bodensee für den und den. Ich nenne jetzt keine Namen, aber die kennen Sie alle. Und es steht nicht drauf, wo das Rohprodukt herkommt. Ja. Mhm. Und das ist eine ewig alte Forderung von uns Bauern, dass wir sagen, wir wollen das haben. Ja. Der Verbraucher soll sich entscheiden können, was er konsumiert, was er sich in den Mund steckt. Und soll vielleicht, es gibt da Leute, die sagen, wir wollen die heimische Landwirtschaft. Und dann zählt es eben dazu, dass man da mitarbeitet. Ja.
Da habe ich dazu eine interessante Mail von einem Hörer aus Weißenburg. Liebe Grüße an Sie. Und er sagt, er würde gerne wissen, er hatte selber schon gesehen, dass in Südtirol LKWs rumfahren mit der Aufschrift Bodenseeobst und ob dann da unten Äpfel eingeladen und als Bodenseeobst verkauft werden, kann man vielleicht nicht ausschließen. Sind vielleicht
schwieriges Thema, das stimmt.
Ja.
Es gab auch schon Jahre, wo bei uns die Bäume voll waren, in Südtirol nicht so, was normalerweise selten der Fall ist. Und dann wurden da unten Lager gemietet, um über den Winter die Äpfel zu versorgen und dann sogar im Frühjahr wieder zu holen oder in Südtirol zu verkaufen. Aber ich finde einfach, da gehört eindeutige Kennzeichnungspflicht
absolut,
her.
Ja.
Und das ist auch gesetzlich nicht gegeben. Ist ein großer Vorwurf und eine Riesenforderung von uns, die wir unbedingt erfüllt haben wollen, weil wir haben höchste Standards bei uns auf dem Betrieb. Sie müssen wissen, unsere Erntehelfer, die wohnen bei uns.
Ja.
Ja. In Feriengegend kriegen wir im Sommer keine Ferienwohnung für unsere Erntehelfer, sondern wir bauen die selber. Bei uns zuletzt gewaltig investiert in Wohnungen für Erntehelfer, die sich jeder anschauen kann.
Die haben Kost und Logis bei euch, weil sonst ging es ja gar nicht mehr.
Logis nicht. In der Regel einmal am Samstag essen wir zusammen an einem großen Tisch. Aber sie wohnen bei uns und fühlen sich bei uns auch sehr wohl. Und da wird gewaltig investiert, kostet gewaltig Geld, wird auch überprüft, wie werden die untergebracht. Und ich habe Berichte gesehen aus Spanien, aus anderen Ländern, wo wir die Ware genießen. Also den ganzen Herbst gab es ja tolle Himbeer, tolle Heidelbeer und dergleichen. zu Bedingungen, also da schämt man sich dafür, muss ich wirklich sagen. Ja. Mhm. Und da stehen dann große Firmen dahinter. Unser Lebensmitteleinzelhandel ist in 4, 5 großen Abnehmern aufgeteilt. Und die pflegen natürlich diese ausländische Ware. Mindestlohn, ein Drittel, ein Viertel von dem. Soziale Aspekte, miserabel. Wo das Wasser herkommt, hören wir in diversen Sendungen, wem das alles abgezwackt wird. Da sollte man sich auch Gedanken drüber machen, denke ich. Ja.
Es geht halt immer über den Preis. Es geht eigentlich alles immer. Wir kommen auch in dieser Sendung oft auf diesen Punkt. Es geht übers Geld. Richtig. Also wenn du gute Lebensmittel willst, auch regionale Lebensmittel willst, dann muss man bereit sein, ein bisschen was dafür zu zahlen. Vielleicht ein bisschen mehr, als wir jetzt einfach die Jahre über gewohnt waren. Weil, ich sage mal, ein Schälchen Himbeeren im Winter für 1,39 können wir uns, glaube ich, alle vorstellen. Da müssen wir keine Betriebswirte sein, dass das unter Umständen nicht so ideal erzeugt worden ist, sagen wir es mal so.
Also bei uns mit unseren Verhältnissen und Forderungen an Löhnen, an Sozialbeiträgen, an Unterkünften, können wir das um diese Preise schlichtweg nicht machen. Es ist faktisch eben auch so, dass zunehmend Betriebe, die sehr arbeitsintensiv sind, und das sind die Obstbauern, ja, also Äpfel werden alle von Hand gepflückt, Erdbeeren werden von Hand geerntet, Himbeeren werden von Hand geerntet, Spargel wird von Hand gestochen und da brauchen sie verdammt viel Lohnarbeit. Ja. Mhm. Und ist eine knackige Arbeit, die Leute sollen ihr Geld kriegen. Aber wir haben es eigentlich, unsere Arbeiter, die über viele Jahre da waren, haben wir auch erlebt, die verdienen bei uns ordentliches Geld, sind auch zufrieden, werden gut behandelt und untergebracht. Und die fahren dann heim und fangen an, Häuser zu bauen mit dem Lohn, wo sie bei uns verdienen. Ja, also die sind genügsam, keine Frage, aber die haben dadurch ein ganz gutes Auskommen. Und das soll so sein, da legen wir auch Wert drauf. Wir unterstützen die, wo wir können, weil die sind für uns überlebenswichtig. Wir würden es heute nicht mehr schaffen mit einheimischen Leuten. Würden wir sofort aufgeben, hätten wir keine Chance. Aber wir sollten da irgendwo Gleichheit haben. Wir können nicht konkurrieren mit so arbeitsintensiven Produkten, mit einem Marokkaner oder mit einem Türken oder sonst was. Ja.
Aber wo liegt denn das Problem? Wenn Sie sagen, wir fordern die Herkunftspflicht, die Kennzeichnungspflicht. Ja. Das kann man ja nachvollziehen. Das können ja die Verbraucher wollen das, die Obsterzeuger oder Gemüse, es gilt ja für alle Bereiche, die wollen das, weil sie sagen, jemand, der da Wert drauf legt, der kauft dann gezielt mein Produkt, unser Produkt. Warum geht's nicht?
Da gibt es große Player, die natürlich auch so Dosenwaren und dergleichen. Die sind natürlich nicht erpicht, dass da draufsteht, unsere Kirschen kommen alle aus Anatolien. Oder unsere Sauerkirschen kommen daher und unsere Äpfel, der Rohsaft kommt aus China oder aus dem Iran. Das ist nicht sehr werbewirksam und die wollen das natürlich verhindern, dass es draufstehen muss. Und das sind sehr gewichtige Leute und die Mehrheit der Bauern kommen da nicht zu Wort oder kaum zu Wort und werden nicht gehört. Und zur Folge hat es, dass die sogenannte kleinstrukturierte Landwirtschaft bei uns den Bach runtergeht, ja. Wir haben im Moment ein Riesenproblem, auch zeichnet sich ab, wenn ich unsere Ausbildungszahlen sehe. In Bayern bräuchten wir etwa 8 Auszubildende pro Jahrgang, die abschließen, um die Betriebe einigermaßen zu erhalten. Wir haben momentan nicht die Hälfte. Mhm. In Baden-Württemberg, da ist der Obstbau noch mehr beheimatet, die bräuchten 40, 50 Auszubildende und haben 5. Ja. Wohin das führt, ist ein eindeutiges Zeichen, dass es so nicht weitergehen kann und rührt natürlich daher, in den Familienbetrieben wird natürlich besprochen, wie die Situation ist, klar. Die wirtschaftliche Situation.
Das wird bei euch auch nicht anders sein.
Dass wir vom Image her eigentlich immer dieses schlechtes Image kriegen und was wir alles zerstören. Beispiel ist aber jetzt speziell unser Betrieb. Ja, wenn wir seit dem 13. Jahrhundert auf dem gleichen Boden wirtschaften, dann habe ich wirklich das absolute Wollen und Tun, dass das nur die einige, viele Generationen so weitergeht, dass wir den Boden gesund erhalten und auch unsere Umwelt gesund erhalten und auch pflegen. Und schauen Sie mal das ganze Allgäu an. Wenn wir die kleinstrukturierte Landwirtschaft nicht mehr hätten, wie würde das ausschauen? Ja? Wir fühlen da alle unsere Wochenende und Ferien, fühlen wir uns sauwohl, wenn das abgeweidet ist, wenn da ein paar Rindviecher rumlaufen. Und in der großen Landwirtschaftspolitik gestaltet von jemand, der keine Ahnung hat davon.
Da rennen Sie bei uns offene Türen ein. Das ist eines unserer Lieblingsthemen. Wir berichten sehr, sehr viel auf BR Heimat drüber. Ich habe jetzt in 2 Tagen am Mittwoch Vormittag, da freue ich mich auch schon, die in Anführungszeichen neue Landesbäuerin, die Frau Singer, zu Gast. Die ist jetzt seit 2022 im Amt und das ist auch ihr großes Thema. Richtig. Die Wertschätzung der kleinbäuerlichen Strukturen in der Landwirtschaft und was die Landwirte für uns tun. Jeder, der sich damit beschäftigen will und ein bisschen offen ist, der weiß es.
Ja.
Aber man muss eben die Menschen auch dahin bringen, dass sie sagen, es muss uns im Geldbeutel auch ein bisschen was wert sein. Wir unterstützen das beim Einkauf. Wir machen das.
Sehr, sehr froh. Ja. Also es ist wirklich dramatisch, wenn ich mich umschaue. Wir hätten so viele junge Nachfolger, die eigentlich auch gern Traktor gefahren sind und so,
so
reingewachsen
wie Sie als
sind.
Ja.
Ich kriege das mit nacheinander, wie die Alte sagen, aber den Job machst du nicht mehr. Ja? Und ich selber, ich habe vor 2 Jahren Betrieb übergeben an meine Kinder, die die Ausbildung auch gemacht haben. Aber wenn wir reiner Produktionsbetrieb werden, für egal Großhandel oder Genossenschaft, dann hätten meine Kinder keine Chance, in dem Beruf zu überleben. Ja? Wir haben eine Direktvermarktung, die funktioniert. Wir haben eine gute Verkaufsstelle an gut gelegener Stelle. Das funktioniert. Aber ich habe viele Kollegen, die fleißig sind, die schlau sind, die eigentlich alles mitbringen, ja? Die klimatisch auch noch bevorzugt sind. Ja? Wir sind es am Bodensee, wir haben nur die nötigen Regenmengen. Ja? Eigentlich vieles gegeben. Und wo die Alten aber dennoch sagen, du hast keine Chance, vergiss es, tu dir das nicht an. Ja? Und das ist Verantwortung für die Eltern, denen Kinder sowas zu übergeben.
Mhm.
Und da scheiden viele aus momentan. Das wird ganz dramatisch in nächster Zeit, bestärkt auch jetzt ursprünglich durch den Ukraine-Krieg. In Europa werden 12 Millionen Tonnen Äpfel produziert im Jahr, in etwa allein 5 Millionen Tonnen in Polen. Und Polen, die Produktion ist ausgerichtet worden und auch subventioniert worden Richtung Russland.
Die haben früher nach Osten verkauft.
Das hat funktioniert.
Und jetzt verkaufen sie
jetzt
im Westen.
Jetzt ist die Grenze zu nach Russland und jetzt ist diese 5 Millionen sind für den westlichen Markt und der schluckt das nicht mehr. Oder schluckt es unter dermaßen miserablen, schlechten Preisen, wo uns ein Überleben nicht mehr erlaubt. Ja? Wir kriegen momentan so über den Schnitt, etwa die Hälfte der Produktionskosten wird am Großhandel ausbezahlt. Ja?
Mhm.
Und das halten Bauern mal durch, muss er durchhalten, 1-2 Saisonen. Da ist meistens Kapital in Liegenschaften oder in Grundstücken und dergleichen da. Aber wir erleben, dass die Banken die Riegel langsam zumachen und sagen, keine Chance, es gibt nichts mehr.
Mhm.
Und es sieht da sehr, sehr dünn aus. Ich gehöre nicht zu den Schwarzsehern, ganz gewiss nicht. Ich habe da immer Optimismus, habe Freude am Beruf, glaube, dass wir ein tolles Produkt haben. Und aber im Moment haben die Oberhand, die Schwarzsehen. Ne?
Schade. Also aber wie gesagt, es ist ja auch unser Beruf hier, unser Job hier, dass wir nicht heile Welt verbreiten, wo keine heile Welt mehr ist, sondern dass wir wirklich auch auf die Schwierigkeiten hinweisen. Wir unterhalten uns gleich weiter. Vielen Dank auch für diese Offenheit.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Und Martin Nüberlin, Obstbauer in 25. Generation aus Lindau am Bodensee. Wir haben uns jetzt am Ende der vergangenen Stunde sind wir ein bisschen in das Verbandspolitische sozusagen hineingeraten, denn es ist ein Thema, das die Obstbauern gerade umtreibt, dass sie einfach sagen, wenn jetzt so viel Ware, die eigentlich für den Osten mal produziert worden ist, also nicht hier, sondern in Polen, zu uns auf den Markt drängt, dann haben wir Probleme zu überleben. Das ist ein wichtiges Thema. Also da ist auch leider keine heile Welt. Da hat uns schon viel erzählt. Jetzt sind wir gerade am Ende der vergangenen Stunde ein bisschen verbandspolitisch geworden. Das hängt auch damit zusammen, dass Sie sehr, sehr lange der Sprecher der Lindauer Obstbauern waren und natürlich diese Themen einfach im Blick haben müssen. Wie geht's den Kollegen? Wo hat der Sorgen? Wo sind die Nöte? Und natürlich, Sie haben es uns ja dargelegt, stehen die Obstbauern im Moment vor schwierigen Zeiten. Einfach weil die Produktion teurer geworden ist, weil man das, was man verlangen müsste, dann doch nicht kriegt vom Kunden. Also da muss man arg wirtschaften und weil halt jetzt auch aus anderen Ländern wieder auch Obst zu uns hereindrückt. Umso wichtiger ist es, dass man als Verbraucher das alles ein bisschen im Blick hat und sagt, ich unterstütze eigentlich meine Obstbauern vor Ort. Ich guck wirklich, woher das Obst kommt. Und wenn Saison ist, jetzt wie die Erdbeeren zum Beispiel, dass man sagt, ich hole die Erdbeeren nicht aus Spanien oder aus Italien, sondern ich warte, bis die Bodensee-Erdbeeren da sind. Und jetzt sind sie da und jetzt kaufe ich auch. Ich esse jeden Tag ein Schälchen, aber nur vom Bodensee, muss ich wirklich sagen.
Gut so.
Vorbildlich,
gut so.
Gell? Ja. Der Hofladen, haben Sie schon angesprochen, dass das eine ganz wichtige Entscheidung war, dass ihr einen Hofladen gemacht habt, um euer Obst direkt zu vermarkten. Da geht dann schon was, gell, in solchen Tagen und Zeiten.
Ja, okay. Also meine Eltern und Großeltern haben bereits angefangen mit Direktvermarktung, heißt das ja heutzutage, mit Hofladen oder fast vom Schopf raus verkauft, so war das früher. Und eben durch unsere tolle Lage, ganz in der Nähe Österreich, einen Kilometer, dann 16 Kilometer in die Schweiz. Und auch die Schweizer sind sehr, sehr gute Kunden. Die sind preislich überhaupt nicht verwöhnt vom Heimatland. Und wenn die bei uns kommen, dann staunen die, wie günstig die Ware ist. Und aber dieses günstig ist für uns ein guter Preis. Ja. Also ich jammere nicht, dass wir im Hofladen schlechte Preise haben. Und ich muss auch sagen, der Hofladen wird toll angenommen von der Bevölkerung, meistens aus der näheren Umgebung, aber auch Leute, die im Urlaub sind und waren und füllen dann mal wieder ihre Taschen mit frischer Ware. Und eindeutig auch so Erdbeere am Morgen, ab 6 Uhr morgen im Tau gepflückt und dann ab 9 Uhr im Laden, ist ein anderes Produkt, wie wenn das quer durch Europa gekarrt wird und dann künstlich noch steif gehalten wird. Und wie wenn sie das frisch vom Acker im Prinzip genießen können.
Ja, auf jeden Fall.
Und die Kundschaft, Gott sei Dank, macht da mit und gibt uns die Preise, die wir verlangen. Natürlich nicht alle, könnten noch mehr sein, keine Frage, aber doch ein sehr großer Teil und da sind wir auch sehr dankbar. Und das hält uns auch für die Zukunft wirklich am Beruf fest. Ja.
Was genau baut ihr jetzt alles an? Wie viele Apfelsorten?
Ja. Also so genau kann ich es gar nicht sagen. Es wandelt sich auch immer wieder. Apfelsorten, denke ich, haben wir im Herbst so etwa 20
so viele
im Hofladen. Ja, werden angeboten. Natürlich, es fängt an mit den Sommeräpfeln, die 20. August etwa kommen. Da kommen die Williamsbirnen und dann geht es weiter mit den gängigen Sorten. Eine der gängigsten ist Elster, Gala, Jonagold. Dann sind ständig darauf bedacht, auch neue Sorten zu kriegen. Kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Es gibt neue Sorten.
Da legen können wir gleich machen.
Ja, okay, ja. Da legen wir sehr großen Wert drauf, weil wir wollen Sorten, die nach wie vor hervorragend schmecken. Wir haben da im Moment ein, zwei in Aussicht oder bereits im Anbau. Und die dazu noch das große Privileg haben, sie sind resistent gegen Schorf und Mehltau. Und das ist die Zukunft, glaube ich. Wir kommen ohne Pflanzenschutz nicht aus, keine Frage. Egal, wie wir anbauen, ob konventionell oder auch biologisch, keiner hat Chance, ohne Pflanzenschutz auszukommen. Wir wollen das natürlich reduzieren, soweit irgendwie möglich ist. Und was wir da machen können, ist natürlich schon in der Züchtung anzufangen. Hat man vielleicht auch in der früheren Zeit verpasst, mehr Wert darauf zu legen. Es gibt inzwischen Sorten, die resistent sind gegen Schorf und Mehltau und auch noch gut schmecken, gut ausschauen, haltbar sind. Auch die nahezu die optimale Ertragsverhältnisse haben. Und da legen wir ganz großen Wert. Und zum Beispiel wir haben eine Anlage dieses Jahr wieder errichtet. Ein Baum kostete bisher vielleicht um 5 Euro. Der kostet jetzt 15 Euro, weil der Züchter sein Geld da wieder einholen will.
Also das heißt, wenn man den Setzling holt?
Wenn wir den Setzling, der ist allerdings schon 1,60 groß.
Der ist schon ein bisschen größer.
Und wird im Frühjahr gepflanzt, im März. Im Herbst hat er vielleicht ein paar Äpfel, 1, 2, 3. Und im nächsten Jahr hat er vielleicht 12 Äpfel, 15 Äpfel. Und im dritten Jahr ist er eigentlich schon ganz gut im Ertrag, ja, dass wir vielleicht 20, gar 30 Tonnen pro Hektar ernten können. Ja.
Aber wie läuft das dann ab? Macht ihr dann erstmal ein paar wenige Bäume und schaut, wie sich das anfühlt?
Ja, okay, es gibt natürlich Versuchsstationen, auch in Lindau, in Schlachters, von der Hochschule Weinstephan betrieben, wird nicht gezüchtet, sondern wird angebaut und wird getestet. Dann auch in Bavendorf am Bodensee, im Kreis Ravensburg in Württemberg. Gibt es eine Riesenversuchsanlage, dann auch privat initiierte und ja, wir selber haben auch gute Kontakte zu Züchtern und zu Baumschulen und kriegen dann immer, egal ob aus Italien, aus Neuseeland oder aus Holland, so neue Versuchsbäume, wo wir einfach mal 5 oder 10 pflanzen und dann schauen, was machen die in unserem Klima. Ja? Was im Süden, südlich der Alpen gut ist, muss bei uns noch längst nicht gut sein. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr eine Erdbeersorte, die hoch angepriesen war aus Italien. Die müsst ihr unbedingt haben, schmeckt toll, ist toll, gute Erträge, alles toll. Die haben wir geerntet, sieht toll aus, ist haltbar, die geht gar nicht mehr kaputt und ist sowas von hart. Wir haben sie, die Tage fahren wir mit der Maschine in, die wäre erntefähig, die sieht gut aus, fahren wir mit der Maschine drüber, vernichten die, weil diese Sorte bei uns zumindest, das konnten wir jetzt feststellen, nicht tauglich ist. Ja. Wir machen die Kundschaft kaputt, es befriedigt uns selber nicht. Und wir müssen bei uns vor Ort testen, was ist für unser Klima gut. Ja, und was verstehen wir auch? Die Sorten müssen auch verstanden werden. Wir müssen wissen, welcher Erntetermin. Ja. Da muss ich letztendlich, wenn ich die Äpfel ernte, auch wissen, welchen Weg werden die wohl vor sich haben. Ja. Müssen die jetzt von mir zum Großhandel gehen und dann quer durch Europa oder sonst wohin verschifft werden oder gefahren werden? Oder sind die bei uns im Lager? Wir haben jederzeit Zugriff, kommen vom Lager raus, werden in der gleichen Woche, werden die dem Kunden angeboten und die nächsten 3 Wochen auch verköstigt. Und da können wir die letzten Aromate und Zuckerreserven rauskitzeln am Baum, ernten etwas später, sind in der Haltbarkeit vielleicht nicht ganz so stark, wie es der Handel will. Aber wir haben natürlich gewaltige Aroma- und Esseigenschaften.
Das heißt, je länger der Apfel am Baum bleiben kann, ja, umso intensiver wird er schmecken.
Richtig. Da gibt es allerdings dann auch eine Grenze, die kann man sehr leicht überschreiten. Den lässt man zu lang hängen, schmeckt wunderbar, ist aber hat keine Haltbarkeit mehr. Und das muss man eben, viel Erfahrung, auch Beratung, und das muss man am besten eigene Erfahrung auf seinem Standort wissen, wann habe ich den optimalen Erntezeitpunkt für den Weg des Apfels, der bei mir vorgesehen ist. Ja.
Also ich sehe schon, langweilig wird es euch nicht. Nee. Es ist immer in Bewegung, das ganze Geschäft. Ja. Also welche Sorten sind jetzt zum Beispiel gar nicht mehr so gefragt, auf die man vielleicht noch vor 20 Jahren wirklich gesetzt hat?
Also gar nicht mehr gefragt ist die Sorte Jonathan. Ganz wenig gefragt, manchmal wieder etwas mehr, ist die alte Sorte Golden Delicious. Ist eine alte Sorte, ja, die gibt es seit über 100 Jahren, wird immer so als moderne Plastiksorte beschrieben. Fakt ist aber auch, der Golden Delicious ist von Haus aus kein schlechter Apfel. Er wurde nur in den letzten Jahren, für meine Begriffe, viel zu früh geerntet. Der hat dann den grünen Touch und er heißt Golden Delicious. Und wenn der gelb-gold ist, ist das ein Geschmacksgenuss. Das behaupte ich heute noch. Aber er spielt im Prinzip keine große Rolle mehr. Neuerdings haben wir Sorten Fuji, Gala, Brebern. Ich könnte unzählige aufzählen. Und die ganz neuen Natura, im Bioanbau heißt die Natura, im konventionellen ist die gleiche Sorte, heißt Magic Star, das ist die resistente, wo ich erzählt habe davor. Dann eine neue Sorte heißt Word Winning, unmöglicher Name finde ich, aber gewaltig gut, hat uns letzten Herbst auch richtig viele neue Kunden in Laden getrieben. Gott sei Dank, wir hatten Zulauf und gutes Geschäft letzten Herbst. Dann haben wir uns eigentlich gefragt, was ist anders?
Es gibt viele Kunden, die diese alten Sorten wirklich suchen. Ja. Also nicht auch, seit viele, aber es gibt Kunden, die alten Sorten suchen.
Wir haben immer noch Boskop zum Beispiel, ältere Leute, und zum Kochen gibt es nach wie vor kaum was Besseres. Ja. Und wir haben eben die breite Vielfalt, die wir anbieten. Und das kann eigentlich nur ein Fachgeschäft haben oder ein Produzent wie wir. Wo auch der Verkauf entsprechend ist. Ja. Es nützt nichts, wenn ich 20 Sorten da habe, wenig Abfluss, dann stehen die auch bei uns so lange im Laden. Ne. Sondern es muss einfach sehr viel eingekauft werden, dass immer wieder frische Ware aus dem entsprechenden Lager nachkommt und dass die Ware immer voll knackig, saftig und aromatisch ist.
Was macht denn der Obstbauer jetzt im Sommer? Gut, jetzt ist gerade Erdbeerernte. Und bei der Äpfel schaut ihr denen beim Wachsen zu, gell?
Auch, wir schauen denen auch beim Wachsen zu. Momentan sind wir sehr, sehr beschäftigt mit der Erdbeeren, keine Frage. Klar. Aber auch die Äpfel ist ja unser wichtigstes Produkt. Auch Birne ist wichtig. Also in unserem Bereich zur Größenordnung, wir haben gute 20 Hektar. Davon sind etwa 15 Hektar Äpfel, 5 Hektar Birnen. Dann haben wir aber noch ein knappes Hektar Kirschen und ein gutes Hektar Erdbeeren. Ja. Momentan sind wir beschäftigt hauptsächlich mit den Erdbeeren.
Dann kommen ja gleich Kirschen.
Wo uns voll beschäftigt, ja, über alle Maße eigentlich. Nebenbei muss natürlich beobachtet werden, was macht das Wetter. Müssen wir an den Äpfeln Pflanzenschutz machen? Ja? Nach langer Trockenheit kommt ein Regen und dann ist eine Schorfgefahr sehr, sehr gegeben. Und die Schorfpilze müssen im Frühjahr und jetzt hauptsächlich bekämpft werden. Und nicht, wenn es der Ernte zugeht, sondern dann brauchen wir saubere Bestände. Und dann können wir mit Pflanzenschutz total zurückfahren. Und haben nahezu unbelastetes Obst. Ja. Also nebenbei den Anspruch, einen Apfel vom Baum zu nehmen und ohne zu waschen, den habe ich allemal, ich und meine Kollegen. Ja. Mhm. Also ohne, dass ich
schälen
überhaupt
kann.
Nicht, ist ja. Ein No-Go, weil die meisten Vitamine sind
sitzen
direkt
drunter.
Unter der Schale. Wenn Sie einen Apfel irgendwo her haben, waschen Sie den. Das ist in Ordnung, aber also ich habe und meine Kollegen, für die möchte ich auch sprechen, wir haben den Anspruch, den Apfel vom Baum, wenn er reif ist, und dann wird der gegessen und genossen. Ohne zu bedenken, muss ich jetzt für meine Kinder den gar schälen oder waschen oder sonst was. Ja.
Also weil ihr sagt, wir arbeiten so verträglich. Absolut, mit den Mitteln, die wir anwenden müssen, das wollen wir auch so, dass es einfach noch in Ordnung geht.
Ja. Also grundsätzlich, es geht nicht ohne. In keinem Fall.
Kann man auch offen dann so aussprechen.
Die Mittel sind auch kontrolliert. Wir haben auch genaue Anweisungen, wann wir die Anwendung anwenden können, dürfen. Und wir beobachten natürlich auch bei Schädlingen sehr genau, wie viele Nützlinge haben wir in der Plantage. Das ist eins unserer großen Arbeiten. Jetzt auch gerade zu dieser Zeit zu schauen, haben wir Nützlinge für Spinnmilben, für Läuse, für Wanzen. Wanzen ist ein neues Problem. Und wir haben immer wieder neue Schädlinge. Es überrascht uns immer wieder. Wir fahren mit Pflanzenschutz zurück und wussten dann häufig auch nicht, welche Randerscheinungen wir mit bekämpft haben und merken, plötzlich waren die ganz stark. Und es ist eine neue Zielbekämpfungsrichtung, wo wir uns überlegen müssen, was machen wir plötzlich gegen diese neue Schädlinge.
Aha.
Die kommen teilweise aus Asien. Ja? Also die Kirschessigfliege ist ein ganz neuer Moment. Kirschessigfliege ist dramatisch. Sie werden sehen, wenn Sie einen Kirschenbaum im Garten haben, kaum mehr was zu ernten.
Ja.
Die Kirschen werden reif. Also wir haben mehrere Kirschensorten. Die ersten gehen in der Regel gut. Und so ab Mitte, Ende Juli plötzlich kommt die Kirschessigfliege und fast über Nacht ist die Anlage, die Plantage befallen. Und Sie können von heute auf morgen mit der Ernte aufhören, weil alles befallen ist. Jede Kirsche hat eine Eiablage und es dauert dann ein paar Stunden oder ein, zwei Tage.
Mhm.
Und dann sind die Essig. Also mit denen können Sie nichts mehr anfangen. Ja.
Mhm, mh. Und hat das was mit der Klimaveränderung zu tun?
Dieser Schädling ist jetzt eingeführt aus Asien. Ja. Relativ vor 4-5 Jahren neu aus Asien eingeführt.
Aber
ja.
Gekommen, weil?
Die kommen, weil es gibt Warentransport
Ach so,
von Asien.
Okay.
Von
hat jetzt nichts mit dem Wetter zu tun.
Es gibt chinesische Ware, aus Japan, überall her.
Okay.
Und die gibt es dort schon länger. Und bei uns ist sie neu. Mhm. Es gibt auch Klimaveränderte. Und wir haben inzwischen durch die Klimaveränderungen, hatten wir vor Jahren schon einen neuen großen Schädling, der sogenannte Feuerbrand. Im Moment ist wieder etwas ruhiger geworden. Zu meiner Ausbildungszeit war Feuerbrand im Unterricht natürlich ganz, ganz wichtig. Aber ich weiß, der Professor sagte damals, das müsst ihr wissen, es kann eine Geißel des Obstbaus sein, aber nicht bei euch im Gebiet. Ja.
Mhm.
Und dann war das, ich weiß nicht, 89 oder, also die Zeit weiß ich jetzt gar nicht mehr, oder später. Plötzlich in Lindau am Seehafen hatte plötzlich ein Kotton-Jaster Feuerbrand. Das war bei uns in der Gegend der erste entdeckte Feuerbrand. Und dann hatten wir Jahre, die waren wirklich verheerend. Also wir haben auch schon Tausende von Bäumen zuerst versucht zu sanieren.
Mhm.
Und da sind wir nicht mehr zurande gekommen. Und dann haben wir gerodet. Ja. Und da machen sie Zeiten durch als Bauer, Obstbauer. Das ist schwer auszuhalten, weil sie wissen nicht, wie weit geht es, hört es irgendwann mal auf, kommen sie dem Schaden nach, können sie das ausmerzen oder auch nicht mehr. Ja?
Was für Nützlinge gibt es denn? Also wer hilft euch denn
Nützlinge
da?
Nützlinge gibt es ganz viele. Also Feuerbrand keine, weil das ist ein Bakterium. Da muss man einfach die befallenen Stellen sofort ausmerzen und verbrennen. Bei Läusen gibt es Nützlinge, Marienkäfer. Einer der besten Nützlinge ist der Ohrenkäfer, nennen wir den. Ja.
Der Ohrenfitzler.
Ohrenfitzler.
Haben wir
und für Kleingärtner, Häusle, Baumanbauer, ist, wenn Sie einen Blumentopf umgekehrt aufhängen, Glaswolle unten rein, dann haben Sie Ohrenmitzler ohne Ende und fast alle tierischen Schädlinge haben Sie beseitigt. Ja.
Ach.
Und wir hatten bereits schon Jahre mit, also wir machen ja ein sehr schonendes Programm und achten sehr auf die Nützlinge. Also wenn wir Schädlinge bekämpfen, wird zuerst mal ausgezählt, wie viele Nützlinge haben wir. Schaffen die Nützlinge das, dann beobachten wir das. Wenn es nicht geht, greifen wir auch ein. Mhm. Wenn nicht, dann schaffen das häufig die Nützlinge. Und für den Kleingärtner auf jeden Fall eins der besten Bekämpfungsmaßnahmen ist so ein Blumentopf umgekehrt aufhängen, nicht Glaswolle. Holzwolle unten rein, ja, und ja. Dann haben Sie wirklich eine Heimat für die Nützlinge und das ist perfekt.
Ja. Ach, guter Tipp, ja. Also ich sehe schon, es ist ein heikles Geschäft, wirklich. Das macht man sich so gar nicht so bewusst so als Verbraucher, was so, da wirklich alles dahinter steckt. Man denkt, ja gut, die haben da ihre Bäumle schön in Reihe und Glied und dann blühen die und wenn der Frost vorbei ist, ist alles geschafft und dann schaut man den Äpfeln schön beim Wachsen zu und dann holt man sie runter und verkauft sie und alle sind glücklich. So einfach ist es halt dann doch wieder nicht. Gell?
Vielleicht noch ein Zusatz, also eine Arbeit, die wirklich sehr, sehr wichtig ist, und die vom normalen Verbraucher natürlich auch nicht gesehen und nicht geschätzt wird, ist die, wenn wir jetzt dann, das ist bei uns immer so, meistens nach der Erdbeerzeit kommt die Kirschenzeit, da pflücken wir meistens nur einen halben Tag. Mhm. Und der andere halbe Tag sind wir in den Apfelanlagen und reißen die Äpfel weg, die zu viel am Baum sind. Ja? Also Sie kennen das wahrscheinlich, Sie haben ein Jahr Ernte, da ist der Baum zu voll, übervoll, Sie schaffen das gar nicht. Und im nächsten Jahr ist der Baum wieder leer. Und warum ist das so? Weil sich dieser Baum in einem Jahr so verausgabt hat, mit übervollem Ertrag, hat zur Folge die Ausreifung der einzelnen Früchten erfolgt nicht optimal, weil der Baum das gar nicht schafft, alle Früchte zur Reife zu bringen. Mhm. Und der nächste ganz wesentliche Grund ist der, dass wir das machen, der Baum schafft es nicht, im laufenden Jahr die Blüten für nächstes Jahr anzulegen.
Sie haben uns gerade erzählt, lieber Martin, dass ihr die Äpfel, die zu viel am Baum hängen, dass ihr die nach der Erdbeerernte runterholt, weil der Baum das gar nicht schafft, die alle auszureifen.
Ganz wichtige Arbeit. Also man sieht nach der Blüte, es hängt wunderbar dran. Man freut sich, wenn der Baum richtig viele Äpfel hat. Das birgt aber die Gefahr, dass die zu viele Äpfel den Baum im laufenden Jahr zu sehr belasten. Und in der laufenden Ernte im Herbst haben sie nicht die große Freude, wie wenn der Baum, und das ist unsere Arbeit, jeder Apfel sollte einen, wenn er noch so klein ist, eine Faust breit Platz am Baum haben.
Das gilt also für mich als Privatmann genauso.
Genau. Ja. Für uns ist ja ganz wichtig, dass wir den Markt nicht nur ein Jahr beliefern und dann nächstes Jahr keine Ernte haben, sondern wir müssen jedes Jahr, sollten wir den Markt beliefern können. Und da ist eine der ganz wichtigen Voraussetzungen, dass der Baum im laufenden Jahr nicht überbelastet wird. Und wirklich, Faustregel heißt es, ein Apfel, die Faust dazwischen und der nächste Apfel. Und nicht 3, 4, 5, 6 Äpfel an einem Stängel. Das gibt keine gute Qualität, mit Sicherheit nicht. Sondern lassen Sie vielleicht mal 2 hängen und dann aber eher 2 Fäuste breit Platz. Im Prinzip heißt es, ein Apfel, eine Faust, ein Apfel wäre perfekt. Ja? Mhm. Dann haben Sie tolle, ausgereifte, wohlschmeckende Ernte im laufenden Jahr. Und der Baum hat genügend Kraft, die Blüte zu induzieren für nächstes Jahr.
Äpfel schmecken unterschiedlich. Auch das hat ja mit der Saison dann irgendwas zu tun. Es gibt mal welche, wo ihr sagt, ja, wir haben gar nicht so viele, aber die wir haben, die sind fantastisch.
Ja, kommt immer sehr aufs Jahr drauf an, aber natürlich auch auf den Geschmack des Käufers oder des Konsumenten. Der eine mag süße Äpfel, der andere mag saure Äpfel. Wir wissen auch, dass die Südländer, die wollen süße Äpfel. Ja? Asiaten, Südländer wollen süße Äpfel, ist bekannt. Bei uns im Norden Europas, auch England, Norwegen und so weiter, säuerliche Äpfel. Beispielsweise ein Elstar ist das sehr gefragt, ein Boskop auch.
Boskop zum Kochen natürlich, zum Backen.
Ein Bräubern, säuerliche, knackige Äpfel. Im Süden kommen sie mit solcher Ware nicht gut an. Die wollen auch ein Golden Delicious oder ein Granny Smith, den wir überhaupt nicht lieben. Ja. Das ist, ja.
Ach, lieben wir ihn nicht?
Nein, wir nicht.
Er ist in der Werbung. Ich liebe ihn gar nicht, ja. Aber ich wundere mich immer, dass er so bestimmend immer mit beim Thema
Apfel. In der Werbung
Apfel.
Ist er groß angeschrieben. Ich hatte letzte Woche eine amerikanische Studiengruppe, also war noch nie, aber aus Los Angeles, bei uns auf dem Hof, Hofbesichtigung und Familienbetrieb und waren ganz happy. Und da sage ich, was für Äpfel liebt ihr denn? Ja, das war der Granny Smith und der Pink Lady. Ja.
Klar,
und
Pink
das
Lady,
sind die
ja.
Dinge, die von der Werbung einfach ohne Ende beworben werden. Und da unterliegen die Leute natürlich dieser Werbung. Und aber die durften dann bei uns einen im Moment einen Jonagold frisch aus dem Lager. Und die haben, oh, what's that? Die waren total geflasht von dem Aroma, ja, von der Saftigkeit
der
und von dem guten
immer
Geschmack.
So ein bisschen blass, finde ich.
Von diesem Geschmack, ja. Auch übrigens, ich habe die mitgenommen auf den Erdbeeracker, diese Leute aus Los Angeles, die durften zum ersten Mal Erdbeer pflücken und sich selber natürlich die einverleiben und die waren richtig happy, weil bei ihnen würden die Erdbeeren sauer schmecken und das ist kein Produkt, das man unbedingt haben muss. Und so frisch vom Acker, wohl ausgereifte Erdbeeren, also die waren richtig happy. Mhm. Es war ein tolles Erlebnis für die und für mich auch. Ja.
Was es gibt natürlich, das dürfen wir auch nicht vergessen, habe ich mir extra aufgeschrieben, Äpfel für Allergiker.
Ja, Äpfel für Allergiker, da gibt es unterschiedliche Meinungen, auch eine, die ich habe. Es gibt häufig auch die Meinung, das sind die alten Sorten. Das ist Blödsinn, ja, richtig gehend Blödsinn. Entscheidend ist dafür ein Eiweiß, das so oder so gestaltet ist. Und das Eiweißmolekül ist verantwortlich, ob die Allergie bei vielen Leuten ausbricht oder nicht. Allergien haben ja unterschiedliche Gründe. Aber wir haben zum Beispiel eine Sorte, die heißt Santana. Und Santana ist die sogenannte Allergikersorte. Ist keine alte Sorte, ist eine neue Sorte, ist tollerweise auch nur eine resistente Sorte, also Schaf-Mehltau. Kommt nicht vor, Mehltau etwas, aber vernichten wenig. Und das ist schlichtweg die Allergikersorte. Die gibt es gar nicht so viel, aber wir haben die zum Beispiel und wir haben viele Kunden. Ich habe schon erlebt, Leute, die standen vor Äpfel und die haben Heißhunger auf Äpfel, weil sie über Jahre keine Äpfel gegessen haben. Der letzte Apfelbiss ist im Krankenhaus geendet. Und dann hat der Mensch das probiert mit kleinen Schnitzen. Wir sagen immer selber rantaschen, wir wissen nicht, woher die Allergie kommt. Und das hat geklappt. Der Mensch hat hier Tränen in den Augen gehabt. Der war ganz happy, endlich mal wieder so einen einfachen Apfel für uns was Alltägliches zu verkosten. Und es war wirklich schön anzuschauen. Mhm. Ja. Also merken Sie sich, die Sorte Santana gibt es ab September, meistens nur bis etwa Januar. Mhm. Aber das ist die Allergiker-Sorte schlechthin. Es gibt dann noch eine Sorte, die allergikerfreundlich ist. Mein Begriff dazu, das ist die Sorte Welland. Wohlschmeckend, Boskop-ähnlich und der kommt auch bei vielen sehr gut an.
Muss man halt ausprobieren. Ja. Hältst du dich denn an diese wunderbare Regel, one apple a day keeps the doctor away?
Nein.
Also ein Apfel am
Nein.
Tag?
Nein, also ein Apfel reicht mir nie
reicht
aus.
Reicht nicht.
Also ich weiß es gar nicht, was ich jeden Tag, ich laufe da durch und dann habe ich einen Apfel in der Hand und denke gar nicht dran, sondern das ist so ein nebenbei Verzehrer, Genuss. Apfel hat den Vorteil, ohne groß zu schälen. Ich wasche ihn auch nicht. Wenn, dann kann ich ihn an der Kleidung so ein bisschen abrupfeln. Und dann ist er schon im Mund verschwunden, teilweise sogar bis auf den Stiel. Ist jedermanns eigene Sache, ob das Kernhaus jetzt genießbar ist oder nicht.
Gesund wäre es auf jeden Fall, muss man sagen.
Ja, gesund wäre es. Auf jeden Fall bitte nicht schälen und sie tun sich was Gutes. Und wir haben genügend Leute, die sagen, wenn ich keine Äpfel habe, bin ich nahezu krank. Also es kann zur Gewohnheit werden. Man tut sich Gutes, es ist gesund, Antioxidantien, okay, Krebsvorsorge und so weiter. Ich will mich da jetzt nicht weit rauslehnen. Vitaminversorgung und so weiter. Und das geht ganz nebenbei, ohne dass Sie in die Pillen, gute Verdauung
macht,
Wohlbefinden. Ja. Und ist einfach ein Snack für nebenbei, ohne dass Sie was auspacken und verräumen müssen. Wollte ich auspacken, war jetzt so ein Schlagwort. Ich werde hier wahnsinnig, wenn ich inzwischen sehe, wie unsere Ware, wie die Äpfel verpackt werden müssen sollen, wie jede Firma ihr eigenes Logo nur draufklebt auf dem Apfel und dann 4 Äpfel in einem Container drin mit Plastik überzogen.
Das muss nicht sein.
Das tut weh, es kostet so viel Geld, es belastet die Umwelt. Mhm. Es ist auch so, wenn früher ein LKW von Bodensee, von Lindau nach München oder egal nach Frankfurt, Hamburg, Berlin oder gefahren ist, dann hat der 20 Tonnen Ware dabei gehabt, ja? 20 Tonnen Äpfel. Heute fährt er mit 8 Tonnen Äpfel und der Rest ist Verpackungsvolumen. Ne?
Mm.
Und das geht natürlich auf die Kosten. Ja?
Mm-hmm. Auch das muss man sich mal
Geld,
bewusst machen,
Umwelt.
Wenn man einkaufen geht. Gell? Wie,
bitte,
was?
Bitte.
Ja, bitte.
Bitte, ja. Denken Sie dran, muss das alles so fürchterlich verpackt sein, weil es ist Gleiche drin, wie wenn Sie es offen aus der Kiste nehmen. Und also da wird schon Schindluder getrieben, auch mit unserer Umwelt, das einfach niemand dient und wo eigentlich nur Kosten und Umwelt negativ verursacht. Ja.
Mhm. Versuchen wir mal so ein kleines bisschen ein Fazit zu ziehen. Also du hast gesagt, die Apfelbauern, Obst anbauen in der Region, die Obstbauern stehen durchaus vor schwierigen Zeiten.
Ja.
Das ist so, da können wir auch nicht schönreden oder nicht wegreden. Was könnte die Politik tun, um euer Schicksal in die positive Richtung zu lenken, die Herkunftsbezeichnung einführen?
Ja, das wäre ganz einfach, glaube ich mal. Also aus meinem Blickwinkel auf jeden Fall wäre das einfach. Dann, wir haben inzwischen auch eine Flut von Bürokratismus, wo sensationell ist. Und der wird immer mehr. Der kommt von Brüssel oder von...
Also alles dokumentiert
oder von
werden muss.
Dokumentieren ist ja recht und gut.
Ja,
also,
ja, klar.
Wir wollen eine offene Produktion haben. Da muss jeder reinschauen können. Keine Frage. Das steht jedem zu. Das wollen wir nicht verhindern. Aber es ist sensationell, wie man inzwischen in allen Seiten, okay, die Maschinen müssen funktionieren, wo die Leute untergebracht werden. Sozialversicherungswesen ist eine schwierige Sache. Ja? Wir kriegen, wenn die kurzfristig da sind, kriegen wir... dann sind die sozialversicherungsfrei. Wenn die dann aber einen Tag länger da sind, sind sie es nicht mehr.
Ist schon klar.
Sind sie pflichtig, dies auseinanderzuhalten. Was wir inzwischen Büroarbeit leisten müssen, und damit sind wir eigentlich nicht sehr produktiv, ja. Das passt auf keine Kuhhaut mehr. Ja.
Was kann der Verbraucher tun, außer zu sagen, ich achte auf das Obst, das ich kaufe, wo ich es kaufe und wo es herkommt?
Also Verbraucher, wer kann, geht zum Bauer vor Ort, wer die Möglichkeiten hat, keine Frage.
Oder Wochenmarkt. Gell?
Oder Wochenmarkt, die gibt es ja überall und die laufen in der Regel auch ganz gut, das muss man sagen. Und ansonsten, ich denke schon, schauen auf das, dass es heimische Ware ist. Ja? Heimisch heißt zumindest deutsch, sage ich jetzt mal, oder aus dem ganzen Namen.
Ja,
es
sollte schon eher vielleicht näher sein, dass man nicht die Spritkosten haben.
Ja.
Und man muss jetzt ja nicht und quer durchs Land fahren, alles immer.
Mhm. Wenn ich sehe, jetzt kommt dann die Kirschenzeit und größte Kirschenanbauer ist die Türkei. Mit welchen Voraussetzungen die da unsere Ware beliefert. Also wir haben die auch schon kontrollieren lassen bezüglich Rückständen. Vielleicht interessiert das mal jemand, der nicht nur den Preis, sondern da waren Rückstände drauf, die sind bei uns seit Jahrzehnten verboten. Ja? Und es ist tatsächlich nur rechtsmäßig diese Ware, die mit verbotenem Mittel behandelt worden ist in der Türkei, bei uns einzuführen. Ja? Da spricht
ist
kein Gesetz, da spricht
auch,
kein
ja?
Gesetz dagegen.
Schwierig.
Ja? Und das müsste eigentlich jeden interessieren, jeden Verbraucher interessieren, will ich das haben?
Ja.
Und, neben den ungleichen Löhnen, wir liegen bei 12 Euro momentan, eher steigend, und die liegen bei 3,50 Euro. Ja. Und da und Kirsche, Kilo Kirschen ernten ist überall Arbeit und kostet Zeit. Und wenn man nur auf einen Euro schaut, dann führt das ins Verderben für uns, ja? Keine Frage. Ja? Mhm. Wobei wir dann immer noch den Vorteil der Frische haben. Ja? Da sind wir unschlagbar. Ja,
Gott sei Dank. Gell?
Aber
ja.
Bei Äpfel schon wieder spielt das nicht die große Rolle. Äpfel, wenn die eine Woche länger lagern, ist das auch kein Problem. Wobei, ich will da nur einem begegnen. Es gibt auch sogenannte Untersuchungen, sogenannte, sage ich, wo dann heißt, wenn ein Apfel ab Februar aus südlichen Hemisphären kommt, dann ist der ökologisch weniger belastet, wie wenn er von uns kommt. Dem möchte ich deutlich widersprechen.
Deshalb weniger belastet, weil man sagt, ihr habt diese Lagerung,
klimatisch,
die kostet auch Energie.
Energiekosten, Schweröl und dergleichen. Weil wir ernten bei wahrscheinlich größerer Hitze, also sprich, wenn wir ernten im September, haben wir auch manchmal 20 und mehr Grad, 25 Grad. Aber auch in Neuseeland haben die 25 und mehr Grad im Februar. Und der größte Bedarf, die Temperatur der Frucht runterzufahren, die ist ja, die Frucht hat ja ein Temperaturpotenzial.
Ja, klar.
Und das müssen wir in den Kühlhäusern runterfahren, egal ob in Deutschland oder in Neuseeland. Und das ist der Hauptenergieaufwand. Ja. Ob der dann über Winter noch 2 Monate länger im Lager liegt, bei schon runtergekühlter Temperatur, spielt nicht die Rolle, sondern dann kommt wirklich 1:1 der Vergleich, wird der von Linda nach München transportiert oder von Neuseeland nach München. Ja. Und dem können wir uns stellen, in jedem Fall. Wird manchmal anders erzählt, auch von sogenannten Leuten, die es wissen müssten. Aber vielleicht sind da irgendwelche geschäftliche Interessen dahinter. Und die Ketten erzählen uns immer, ja, wir müssen uns ja auch international aufstellen, ist ja ganz wichtig. Und wir wollen zeigen, dass wir global handeln können. Und das ist natürlich nicht zu unseren Gunsten. Ne? Mhm. Und ich denke, der Verbraucher und die Umwelt profitiert davon überhaupt nicht.
Also es bleibt wie immer. Es gibt viel zu tun. Vielleicht wird es angepackt, aber letztendlich haben es wir als Verbraucher einfach mit in der Hand bei all unseren Produkten, die bei uns erzeugt werden. Ob es um Fleischerzeugung geht, um Milcherzeugung geht, um Obsterzeugung geht, wir haben es in der Hand. Wir entscheiden jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, mit welches Verhalten auch ein großer Supermarkt, eine Kette an den Tag legt. Das muss man ganz klar sagen. Und das muss man immer wieder predigen. Ist so.
Wir zeigen den Einkäufern, was wir wollen, durch unseren Einkauf. Ja. Und will nochmal betonen, wir haben herausragend klimatische Bedingungen. Ja. Unsere Produkte können sich sehen und messen lassen mit Produkten, also in unserer Sparte, Apfel, Birnen, Erdbeer, Kirschen, aus aller Welt halten wir mit. Aus aller Welt halten wir mit. Und es gibt eigentlich keinen Grund zu sagen, ich will darauf verzichten. Ja. Und vielleicht auch schauen Sie sich die Umwelt und die Landschaft an. Wie sieht der Bodensee des Allgäu aus? Wir haben keine
Monokulturen.
Ohne Streuobstwiesen. Ja. Wir haben keine Monokulturen. Ja. Bei uns kommt der Apfel- und Birnenanlage, dann wieder ein bisschen Weinbau, dann kommt der Kirschenanlage und so. Und wie lieblich ist denn dort die Landschaft? Ja? Also wir sind nebenbei zum Nulltarif und sehr gerne sind wir die Landschaftspfleger. Aber wir müssen das auch verhalten können. Ja?
Und trotzdem, der Obstbauer Martin Nüberlin, ein erfülltes Leben?
Würde ich sagen, ja.
Ja, wenn man mit 70 darf man mal ein bisschen resümieren.
Wenn man mit 70 das geschafft hat, so einen Betrieb durch auch Höhen und Tiefen durchzubringen, wenn ich geschafft habe, meine Kinder dafür Interesse zu wecken, das weiterzumachen. Das war nicht immer so.
Ja. Aber Sie sind dabei jetzt, gell?
Meine Kinder haben das übernommen, machen das und machen das auch engagiert. Es war in der Jugendzeit nicht immer so. Ja, sie hatten da schon manchmal andere Ideen. Aber ich glaube, sie machen das jetzt ganz gern. Sagen mir auch manchmal, du schau mal, unser Kollege, der hat am Freitagmittag, ist ja schon da und da, Wochenende gar nicht da. Bei uns geht die Woche momentan durch, von Montag bis Montag. Auch am Sonntag wird im Moment werden Erdbeerkirschen verkauft und geerntet. Muss einfach sein, weil im Moment haben wir ein ganz extremes Klima. Wir hatten ewig lang keine Erdbeeren und jetzt kommen alle auf
jetzt
einmal.
Jetzt explodieren sie, gell?
Und da müssen wir uns da drum kümmern, ja? Und zwar fast Tag und Nacht. Ja.
Und dann braucht man entsprechende Verständnis dazu und entsprechende Engagement.
Und sie machen das aber. Und da bin ich eigentlich schon sehr, sehr froh drüber.
Ja. Hast du jetzt ein bisschen mehr Ruhe? Weil du sagst, ja, weil die Kinder jetzt übernommen haben,
ja.
Also gönnst du dir auch.
Bei mir heißt es dann wieder, du könntest du mal. Und,
also, er muss schon nur helfen, gell?
Ich kann dann in der Regel, ich will das ja, wenn man Aufsparer ist, dann ist mir das nicht bis zur Pensionierung, sondern das ist mir dann ein Leben lang. Und es geht nicht an einem vorbei und es ist auch höchst interessant, wie geht es weiter. Ich bin auch an Entwicklungen interessiert, an Neuzüchtungen und dergleichen und bin schon noch ein bisschen, schaue ich mich schon um.
Lieber Martin, jetzt haben wir viel Interessantes erfahren. Auch vieles, was wir nicht so gewusst haben. Das war jetzt wirklich schön. Grüße ganz herzlich an alle Leute in deinem Betrieb, auch an alle die Menschen, die so fleißig für uns ernten gerade und an deine Kollegen. Und wir hoffen, dass es euch noch ganz lang gibt und dass wir ganz lange und auch in Zukunft Obst und Gemüse vom Bayerischen Bodensee genießen können. Vielen Dank für den Besuch. Schön war's.
Ich bedanke mich auch herzlich, auch für die Möglichkeit, hier ein paar Dinge anzusprechen, die mir wichtig waren. Dankeschön.